Bevor es gleich losgeht, noch eine Herzenswerbung. Würdest du dich auch gerne bunter ernähren, aber in deinem Alltag ist regelmäßig frisches Einkaufen zu gehen oftmals einfach nicht drin? We got you. Kennst du schon knusper.de? Das ist ein Supermarkt und Hofladen in einem. Es kommt aber noch besser. Du kannst hier bequem von zu Hause aus einkaufen und alles kann schon in 3 Stunden zuverlässig in deinem persönlichen Lieferzeitfenster geliefert werden. Dich erwartet dort 3-mal so viel Auswahl wie ein städtischer Supermarkt, je nach Standort sogar bis zu 19.000 Lebensmitteln, Drogerie- und Apothekenartikeln. Alles natürlich in höchster Qualität und Frische. Erntest frisches Gemüse, ist schon in 7 Stunden auf deinem Teller. Oder wie wäre es mit fangfrischem Fisch oder ofenfrische Backwaren? Außerdem bekommst du dort all deine lokalen Lieblinge. Produkte nämlich von zahlreichen lokalen Partnern mit den besten Farmern, Bäckern und Metzgern der Stadt. Solltest du mal nicht zufrieden sein, dann musst du dir auch gar keine Sorgen machen. Knusper bietet dir nämlich eine 100% Geld-Zurück-Garantie, ohne mit dir zu diskutieren. Und jetzt das Highlight. Mit dem Code EPIFOOD, alles groß geschrieben, bekommen alle Neukunden und Kundinnen 10 Euro Rabatt auf ihre erste Bestellung. Der Code ist gültig bis zum 31.08.2024 und zu einlösen bei knusper.de. Das wird geschrieben knusper.de. Und spätestens nach diesem Podcast bekommst du Lust auf viele frische Lebensmittel. Viel Spaß beim Anhören. Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Heute möchte ich mal mit einem Zitat starten, das ich ehrlicherweise umdichte. Und zwar von An Apple a Day Keeps the Doctor Away zu A Rainbow a Day Keeps the Doctor Away. Unser heutiges Thema ist nämlich Eat the Rainbow, sekundäre Pflanzenstoffe und Entzündungen. Was das jetzt miteinander zu tun hat, das klären wir heute. Und wir haben da einen ganz besonderen Spezialisten dabei, und zwar Dr. Wolfgang Brüsch. Er hat seinen Doktortitel in Neurobiologie erworben und ist Mitgründer von mehreren Biotech-Unternehmen. Aber ich würde dir jetzt einmal das Wort überlassen, dass du dich mal in deinen Worten vorstellen kannst.
Ja, hallo, vielen Dank. Ja, mein Name ist Wolfgang und ich muss noch ein bisschen was ergänzen. Ich habe nicht nur Neurobiologie promoviert, ich bin auch Mediziner von der Ausbildung her, habe nach dem Studium 5 Jahre in der Neurobiologie, in der Grundlagenforschung in einem Max-Planck-Institut gearbeitet, dann mehrere Biotech-Firmen gegründet, alle im rein medizinischen Bereich, also im Bereich Krebsforschung, und bin jetzt auch in einem Biotech-Unternehmen, was ein normales Medikament oder ein synthetisches Medikament gegen Entzündungen und Entzündungskrankheiten entwickelt. Und parallel zu dieser rein pharmakologischen Entwicklung bin ich über Literatur, also Studium von wissenschaftlichen Artikeln, immer wieder über natürliche Inhaltsstoffe gekommen. Also dass da auch, wenn es um Entzündungserkrankungen ging, immer wieder natürliche Inhaltsstoffe erwähnt worden sind. Und das hat so langsam mein Interesse geweckt. So als klassischer Mediziner ist man natürlich erstmal furchtbar arrogant gegen allen natürlichen Sachen, denkt, das kann die Pharmakologie viel besser. Aber ich habe mich dann über die Zeit eines Besseren belehren lassen, bin da immer tiefer eingestiegen und muss sagen, es ist ein absolut faszinierendes Thema, was sich sehr deckt mit meinen medizinischen Interessen und Fragestellungen. Und ich glaube, sowohl isolierte Pflanzeninhaltsstoffe als natürlich auch das, was in unserer Ernährung ist, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist jetzt mein großes Interesse.
Mega. Also ich kriege da schon fast Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich finde das sehr vorbildlich im Endeffekt, wenn Mediziner auch genau in diese Richtung weitergehen, weil das ist ja im Endeffekt, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, viele Leute hören lieber auf Mediziner als auf jemand anderes. Nehmen wir jetzt mal Naturheilpraktiker, wenn der was erzählt. Und dann ist es immer so erfreulich, wenn immer mehr Mediziner genau diesen Weg einschlagen, auch diese natürlichen Produkte zu empfehlen oder natürlichen, jetzt in dem Fall auch sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter, einfach in den Fokus rücken. Weil da kann man ja schon ganz viel machen. Und wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen aus der Social-Media-Bubble sprechen kann, da gibt es dann auch ganz, ganz viele Leute schon, die entzündungshemmende Ernährung voranbringen möchten. Mhm. Und das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also Entzündungen klingt jetzt erstmal irgendwie nach einem entzündeten Pickel. Blöd gesagt jetzt, aber Entzündungen sind ja auch ausschlaggebend für beispielsweise Schmerzen bei der Endometriose oder Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma. Aber bevor ich da gleich irgendwie ausufere, ich bin nur total on fire, was das Thema angeht. Du beschäftigst dich ja eben seit Jahren mit dem Thema sekundäre Pflanzenstoffe und Entzündungen in unserem Körper. Aber was genau sind denn jetzt eigentlich Entzündungen?
Ja, Entzündungen sind im Grunde die Standardantwort unseres Körpers auf äußere oder innere Angriffe. Das heißt, wenn ich, auch wenn ich nur eine Verletzung habe, wenn ich mich schneide, an den Wundrändern entsteht eine Entzündung, kennen wir, das wird dann rötlich und nur über diese Entzündung und dann schaltet das Immunsystem nach Entzündung dann um auf Wiederaufbau, kann die Wunde heilen. Wenn wir ganz klassisch durch Bakterien oder Viren angegriffen werden, gibt es eine Entzündung im Nasenrachenraum oder bis hin zur Lungenentzündung. Bei Verletzungen, aber auch bei anderen Verletzungen, die vielleicht so nicht so greifbar sind, wie zum Beispiel Stress, wie psychologische Verletzungen tatsächlich lösen auch solche Entzündungsreaktionen aus. Und einer der praktisch generellen Entzündungsgeschehen, denen wir alle ausgesetzt sind, ist das Altern selber. Das heißt, mit zunehmendem Alter steigt der Grad von unspezifischer Entzündung in unserem Körper und diese unspezifischen Entzündungen treiben letztendlich auch die Alterungsprozesse und altersbedingte Erkrankungen, chronische Erkrankungen voran.
Jetzt hast du es ja auch schon gesagt, wenn wir zum Beispiel, also dass es einfach eine Körperreaktion ist. Also an sich ist ja jetzt, wenn der Körper eine Entzündung entwickelt, ja nicht per se was Schlechtes, oder?
Absolut. Das ist wirklich die Verteidigungslinie des Körpers. Wenn wir keine Entzündungen mehr entwickeln können, letztendlich das Immunsystem dann nicht mehr reagiert, wäre das absolut tödlich. Wir wären also allen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Ein eklatantes Beispiel, ein starkes Beispiel ist zum Beispiel eine Infektion wie HIV, die ja das Immunsystem und die Entzündungsabwehrreaktion lahmlegt. Und wir alle wissen, wie ernsthaft das ist.
Und jetzt ist es ja so, also Entzündungen sind wichtig im Körper, aber zu viele Entzündungen wären dann natürlich nicht gut. Ich glaube, vor allem, wenn man uns folgt, dann hört man ganz oft Entzündungen tatsächlich im Bereich Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, weil Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd sind, Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend. Also hat es ja auch ganz viel schon allein mit der Ernährung zu tun. Und da komme ich dann auch zu meiner nächsten Frage. Was hat es denn jetzt mit den sekundären Pflanzenstoffen auf sich? Also wieso ist denn dieses Eat the Rainbow so sinnvoll oder einfach auch mal basic-mäßig, was sind denn jetzt eigentlich sekundäre Pflanzenstoffe? Weil ich glaube, viele können damit so recht gar nicht was anfangen, außer dass es was mit Pflanzen zu tun hat.
Ja, also erstmal zur Begrifflichkeit. Sekundäre Pflanzenstoffe nennt man Moleküle, also Stoffe, die aus Pflanzen kommen, die für das unmittelbare Überleben der Pflanze nicht wichtig sind. Das heißt, deswegen nennt man sie sekundär. Die primären Inhaltsstoffe, ohne die würde die Pflanze sofort eingehen. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe werden oft gebildet, auch als Abwehr- oder Schutzreaktion der Pflanze. Das heißt, gegen Fressfeinde, also Schädlinge von außen, gegen Austrocknung, gegen alle möglichen Umwelteinflüsse. Denn wir müssen uns ja klar machen, es ist immer die Frage, warum haben Pflanzen das, warum haben wir sowas nicht? Und die platte Antwort ist, wir haben Beine. Das heißt, wenn wir praktisch irgendwo einer Gefahr ausgesetzt sind, können wir als Menschen oder Tiere weglaufen. Eine Pflanze kann das nicht. Die bleibt an dem Ort fest und die muss sich, sagen wir mal, biochemisch zur Wehr setzen. Und das macht sie, mal global galaktisch gesprochen, mit sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Und interessanterweise haben diese Stoffe, wenn wir sie uns zu uns nehmen, auch gewisse Schutzfunktionen können sie im Körper aktivieren und zum Beispiel können sie antioxidativ sein, sie können auch zum Teil gegen Bakterien und Infektionen helfen. Und viele dieser Pflanzeninhaltsstoffe interessanterweise sind auch, reizen den Körper. Die sind gar nicht nur schützend, sondern sie setzen so einen kleinen Reiz in unseren Zellen und die Zelle reagiert darauf und wird resistenter oder resilienter gegen andere Angriffe.
Würdest du jetzt sagen, dass sekundäre Pflanzenstoffe im Allgemeinen gut für den Körper sind oder auch schlecht für den Körper sind? Weil ich denke jetzt zum Beispiel an Weizen. Es gibt ja auch diese Weizensensitivität. Und man geht ja davon aus, dass es quasi dieses, eben auch dieser Schutzmechanismus der Pflanze, ich meine, es ist ATI, nennt sich das, der Stoff, den die Pflanze schon selbst produziert und man aber zusätzlich eben noch das als Pflanzenschutzmittel draufgesprüht hat und quasi diese Erhöhung des Gehalts dann im Körper einfach Probleme verursachen kann.
Ja, das ist natürlich, das ist sowohl bei Weizen, das ist bei vielen oder bei vielen Pflanzen kann das der Fall sein. Viele dieser oder eine Reihe dieser Pflanzen, sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sind ja auch, werden von den Pflanzen ja gebildet, um zum Beispiel Schädlinge fernzuhalten. Und das sind zum Beispiel für Insekten sind viele dieser Pflanzeninhaltsstoffe absolut tödlich. Das sind Nervengifte, das sind Kampfstoffe, die Pflanzen bilden. Und dazu gehören zum Beispiel auch solche Dinge wie Nikotin, Koffein. Und zum Beispiel sind viele dieser sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die zur Schädlingsbekämpfung sind, absolut tödlich, zum Beispiel für Insekten. Und wir haben uns durch die Evolution, haben sich unsere Rezeptoren, also die Andockstellen in unserem Körper für diese Stoffe wie Nikotin oder Koffein so weit verändert, dass es nur noch eine leichte Bindung, einen leichten Reiz gibt, der für uns zum Beispiel stimulierend ist, aber der nicht mehr tödlich ist. Also das muss man einfach sagen, viele Pflanzen oder jeder sekundäre Pflanzeninhaltsstoff hat so eine Wirkung und ist sehr oft zur Abwehr von Gefahren gedacht.
Okay. Und wenn wir jetzt quasi das darauf achten, dass wir eben diese sekundären Pflanzenstoffe aufnehmen, dann kommen wir jetzt auch gleich irgendwie zu dem Thema Eat the Rainbow. Eat the Rainbow, vielleicht wissen es viele gar nicht, was es ist. Es bedeutet einfach, so bunt wie möglich sich zu ernähren. Also so viele Farben aufzunehmen. Was hat das jetzt mit den sekundären Pflanzenstoffen konkret zu tun?
Ja, also zum Beispiel, wenn du von den Farben sprichst, viele dieser Pflanzeninhaltsstoffe oder eine Reihe davon haben auch wirklich intensive Farben. Nicht, das ist zum Beispiel, kennen wir das vom Kurkumin, vom Kurkuma, intensiv gelb, ist ein sehr gutes entzündungshemmendes Mittel, ganz hervorragend. Blaubeeren, das Pterospilbene in den Blaubeeren hat auch diese intensive Blaufärbung, ist auch sehr gut. Also viele dieser Stoffe, das sind sogenannte Polyphenole, die praktisch auch eine intensive Färbung machen. Und dadurch können wir eben sagen, wenn es sehr bunt ist, ist es schon mal ein sehr guter Hinweis darauf, dass wir auch viele verschiedene dieser Polyphenole, also dieser sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zu uns nehmen.
Gibt es da jetzt so konkret mal ein paar Beispiele, die du nennen kannst, die besonders reich an sekundären Pflanzenstoffen sind?
Ja, also das sind praktisch viele Beeren, nicht? Also ich habe die Blaubeeren schon genannt. Beerenfrüchte sind sehr reich an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Die meisten Obst und Gemüse, viele sogenannte Kruziferen, also das sind diese, Blumenkohl, Brokkoli, also die Pflanzengattung der Kruziferen hat sehr viele Pflanzeninhaltsstoffe, sekundäre, die Nachtschattengewächse, wie zum Beispiel Tomaten, das Lycopen, auch ja, immer Früchte, die schon eine intensive Färbung haben, zum großen Teil. Das sind also alles, wenn man einen farblich bunten Strauß von Gemüse und Obst zu sich nimmt, hat man doch eine ganze Menge dieser, also einen guten Mix von Pflanzeninhaltsstoffen, von solchen sekundären. Und dazu gehören auch zum Beispiel Gewürze, nicht zum Beispiel das Kurkumin, ist ja im Curry oder im Kurkuma direkt drin. Also auch eine Reihe Gewürze und Kräuter, die wir auch zum Teil getrocknet zu uns nehmen, sind reich an solchen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Rosmarin zum Beispiel, gibt es eine ganze Reihe.
Also wenn ich jetzt mich so ein bisschen dran erinnere, Antioxidantien, dazu gehört ja auch sowas wie Vitamin C und so weiter. Gibt es da auch nochmal so Untergliederungen bei den sekundären Pflanzenstoffen? Du hast es ja schon gesagt, also man hat einmal so die Antioxidantien, dann gibt es da noch irgendwas, worauf man dann achten könnte? Sollte man besondere sekundären Pflanzenstoffe vermehrt zu sich nehmen und andere sind nicht so wichtig? Und wie kann man da so ein bisschen differenzieren?
Ja, es gibt natürlich Pflanzen und Pflanzeninhaltsstoffe, die allgemein besonders gut sind. Also wie gesagt, schon mal das Kurkumin mit der gelben Färbung, Beerenfrüchte, gerade die Blaubeeren sind eben sehr reich an einem Inhaltsstoff, der nennt sich Pterostilbene. Aber wird sehr gut aufgenommen vom Körper und hat eine sehr gute Wirkung praktisch auf das Zellgleichgewicht, auf die auf die Hemmung von Entzündungen und ist letztendlich verwandt mit dem Resveratrol. Das ist ja ein Stoff, der aus den roten Trauben kommt, aus den Traubenkernen, von dem man der ging so vor 10 Jahren, war das mal eine ganz große Sache durch die Presse. Dieses Resveratrol hat man festgestellt bei Mäusen zum Beispiel. Wenn man Mäuse mit einer sehr kalorienreichen, fettreichen und kohlenhydratreichen Ernährung gefüttert hat, wurden die halt sehr dick und rund. Und wenn sie gleichzeitig dieses Resveratrol bekommen haben, sind sie zwar auch dick und rund geworden, hatten aber praktisch keine Atherosklerose, hatten die ganzen Alterserkrankungen nicht. Die konnten das gut ab. Also das ist, viele dieser Stoffe helfen dem Körper auch mit den Stressoren, die wir über Nahrung, also nicht optimale Ernährung oder sowas, zu uns nehmen, besser umzugehen. Soll natürlich nicht heißen, ernährt euch schlecht und nehmt nur irgendwelche sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Das wäre der völlig falsche Schluss.
Da habe ich jetzt auch gleich so eine direkte Frage. Thema grüner Tee.
Ja.
Das soll ja auch sehr stark eben antioxidativ wirken. Wird beispielsweise auch bei Endometriose empfohlen. Allerdings ist das ein Extrakt davon.
Ja, das ist, also grüner Tee ist eben sehr reich an, jetzt kommt wieder so ein Wortungetüm, Epigalla, ECGC, jetzt muss ich ja selbst stottern, was der Epigallas Katechine sind das. Also es sind auch wieder solche sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die sehr stark antioxidativ sind. Und das ist auch interessant. Man hat ja auch festgestellt, dass Grüntee gegen Krebszellen zumindest wirken soll. Bei Menschen gegen Krebs wirkt, ist noch nicht so genau erforscht. Und das ist oft eine Frage der Dosierung. Also in den Mengen, in denen ich grünen Tee, auch wenn ich ihn so konsumiere, zu mir nehme, ist er hauptsächlich antioxidativ. Und in sehr hohen Dosierungen wird er dann zelltoxisch, gerade bei Krebszellen. Das sind aber dann schon sehr hohe Dosierungen. Also beim normalen Teekonsum habe ich diese antioxidative und fördernde Wirkung ganz stark im Vordergrund.
Okay. Und was kann man da jetzt mal zusammenfassend sagen? Wenn man sich nach dem Motto Eat a Rainbow, also so bunt wie möglich, ernährt, dann kann man da schon gut helfen, Entzündungen im Körper vorzubeugen?
Ja, also ich würde sagen, von der Ernährung her gibt es zwei Regeln und die noch wichtigere fast ist, dass wir möglichst hochverarbeitete Lebensmittel, also Fertignahrung, vermeiden. Mhm. Die hat ja meistens sowieso nicht den Rainbow drin. Da sind ja. Also das sozusagen praktisch schließt sich schon aus. Also damit, das ist so die Grundregel, also so gut wie möglich Fertiggerichte und hochverarbeitete Lebensmittel verarbeiten. Und wenn ich Eat the Rainbow, dann mal unabhängig von den verschiedenen Farben, bin ich automatisch bei den frischen Lebensmitteln, bei unverarbeiteten Obst und Gemüse. Das heißt, damit habe ich schon mal unabhängig von der Rainbow-Farbe die absolute Grundlage für eine gesunde Ernährung gelegt. Und dann die verschiedenen Farben, also dieser Rainbow, der, wie ich schon gesagt habe, ist dann auch eine Anleitung, dass ich wirklich einen gesunden Mix an diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen zu mir nehme. Denn das ist auch eine Erkenntnis, die wir und ich über die Zeit sehr stark gewonnen habe. Einzelne Inhaltsstoffe alleine sind schon oft sehr gut. Aber besonders potent und besonders gut ist es, wenn ich gar nicht so große Mengen, aber einen sehr großen Mix von diesen sekundären Pflanzen, ganz verschiedene zu sich nehme. Die wirken ganz stark synergistisch im Körper und damit kann ich wirklich nochmal sehr viel mehr machen, als wenn ich jeden Tag 5 Kilo Brokkoli esse.
Und Jetzt einfach nur mal, wenn ich glaube, also ich bin ja der Meinung, viele Leute setzen sich ja erst mit dem Thema auseinander, wenn sie schon ein Leiden haben. Nennen wir es jetzt mal ein Leiden. Jemand hat eine Krankheit, die durch eine entzündungshemmende Ernährung sich wieder eindämmen lassen kann. Mhm. Würdest du jetzt auch sagen, dass es nachträglich, wenn man schon eine Krankheit hat, die auf Entzündungen beruht oder einfach viele Entzündungen im Körper hat oder gar nicht weiß, ob man eine Entzündung im Körper hat, aber man eventuell eine Folgeerscheinung hat, wie beispielsweise Depression, und der Arzt meint, vielleicht gibt es auch eine Entzündung im Körper, die das auslösen kann. Hilft es dann auch nachträglich, da noch wirklich was ändern zu können?
Absolut. Also ich glaube, das ist, wenn wir die Ernährung auf in dieser Weise auf eine vernünftige Art oder auf eine optimale Art einstellen, also wirklich viele gemischte Pflanzen essen, ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundlage gelegt. Es ist oft ein Irrglaube zu denken, dass man praktisch nur mit Medikamenten kann man im Grunde die Symptome unterdrücken. Aber der Körper wird nicht dazu finden, sich selbst zu heilen und die Sache wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dafür braucht es eben diese ausgewogene Ernährung. Und wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Nahrungsergänzungen, wo auch viele dieser Pflanzeninhaltsstoffe drin sind. Aber auch da gilt, nicht irgendwelche Megadosen von irgendetwas nehmen, sondern genau im Grunde auch wieder dieser Rainbow. Also die verschiedenen, in kleinen Dosierungen, diese verschiedenen Stoffe zu sich nehmen. Und da muss man auch sagen, das kann immer nur der zweite Schritt sein. Ganz als erster Schritt steht die Ernährung, und diese bunte Ernährung ist absolut das Fundament.
Ich habe jetzt eine persönliche Frage, weil ich liebe das, mir auch sowas ein bisschen bildlich vorstellen zu können. Wie kann man sich das jetzt eigentlich im Körper vorstellen? Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Entzündungen, man kennt sie ja eigentlich hauptsächlich davon, dass man außen eine Wunde hat und das kann sich entzünden, oder ein Pickel, der sich entzündet und dann eitrig wird. Aber so eine Entzündung im Körper, die kann ich mir so ein bisschen, ich kann die mir einfach schwer vorstellen. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe eine Entzündung im Körper, zum Beispiel am Knie. Dann hat man ja nach außen hin, hat man wahrscheinlich Schmerzen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass quasi die Lebensmittel, die ich konsumiere, oder die Nahrungsergänzungsmittel, die eine entzündungshemmende Wirkung haben, wie können die quasi diese Entzündung beeinflussen, jetzt mal so wirklich auf zellulärer Ebene betrachtet?
Ja, also die Entzündungen sind ja im Grunde entstehen dadurch, dass Gewebe, bleiben wir mal beim Knie, dass also sozusagen im Kniegelenk die Knorpelzellen und die Zellen, die sagen, das Kniegelenk auskleiden, eine Störung irgendwo, entweder wenn wir jetzt also nicht von der Arthrose ausgehen, also wo es wirklich das Kniegelenk kaputt ist, sondern sie sich einfach entzünden, dann kommen diese Zellen in Stress. Das nennt sich oxidativer Stress. Das heißt, ihr Energiestoffwechsel gerät aus dem Gleichgewicht, und sie produzieren die Mitochondrien in den Zellen, das sind die Kraftwerke der Zelle, produzieren zu viele freie Radikale, hat man vielleicht auch schon mal gehört, den Begriff. Das sind bestimmte so sehr reaktive Sauerstoffatome. Und dieser oxidative Stress signalisiert wieder zu Immunzellen, zum Immunsystem, oh, hier ist ein Gefahrensignal. Also das heißt, der Körper sendet, obwohl keine Verletzung da ist, fälschlicherweise ein Gefahrensignal aus. Und darauf reagiert unser Immunsystem. In Immunzellen praktisch kommen in das Gewebe rein, dringen ein und praktisch machen diese Entzündung. Das heißt, die schütten dann alle möglichen Botenstoffe aus, die wieder weitere Immunzellen anlocken. Und das Ganze wird dann eben praktisch, dadurch kommt diese Entzündung zustande. Und das kann konzentriert in einem Kniegelenk sein, aber das kann auch ganz verteilt sein, praktisch in allen Geweben, so ein gewisses Grund, so eine gewisse Grundentzündung, die nicht ausbricht, die wir so nicht spüren, die aber letztendlich auch unsere Energie absaugt und die langsam auch Gewebe und Organe schädigt. Und das ist ein ganz typischer Vorgang, auch ein natürlicher Vorgang im Alter. Also im Alter, mit zunehmendem Alter entwickeln wir alle eine unterschwellige, generalisierte Entzündungsreaktion im Körper. Und wenn wir uns natürlich sehr gut ernähren, Sport machen etc., können wir das sehr stark runterdämmen. Wenn wir uns schlecht ernähren, wird das sehr viel stärker und hat dann die ganzen Folgeerscheinungen auch der Alterserkrankung.
Mega spannend. Ich glaube, viele haben das auch gar nicht auf dem Schirm, dass einfach unterschwellig sowas im Körper passieren kann, ohne dass man jetzt, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Arthrose diagnostiziert hat.
Genau. Und zum Beispiel sagt man, es gibt eben sehr gute wissenschaftliche Hinweise und Daten dazu, dass so eine unterschwellige Entzündung, wenn schon 10 oder 20 Jahre lang zum Beispiel im Gehirn schwelt, bevor es dann als Folge dieser Entzündung zu Erkrankungen wie Alzheimer kommt.
Total spannend und total wichtig, auch darüber aufzuklären. Weil man sich ja ganz oft immer nur, wie vorhin schon gesagt habe, sobald man erst etwas hat, sich dann erst damit beschäftigt. Und man ja schon viel früher eigentlich damit ansetzen sollte.
Absolut, absolut.
Ist man denn jetzt auch, abgesehen jetzt davon, ich komme eh später nochmal auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel, weil das einfach ein spannendes Thema ist, aber ist man jetzt immer auf der sicheren Seite, wenn man sich einfach nach dem Prinzip Eat the Rainbow so bunt wie möglich ernährt?
Man ist sicherlich auf der sichereren Seite, sag ich mal, besser als Junkfood zu essen. Kann man so ganz pauschal schon sagen. Aber auch bei Eat the Rainbow, ich habe mir da mal auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, kommt es natürlich darauf an, wenn man es noch genauer machen will, welche Nahrungsmittel oder welches Obst und Gemüse esse ich, weil zum einen natürlich diese Farbgebung ist wichtig, aber es ist auch wichtig, möglichst frisches Gemüse zu essen, weil diese Inhaltsstoffe auch mit der Zeit, also wenn es lange gelagert ist, abnehmen und natürlich möglichst lokales Gemüse. Wenn es schon um die halbe Welt geflogen ist, ist es schon nicht mehr so so nährstoffreich wie das, was ich lokal bekomme. Das ist bei uns natürlich im Winter ein bisschen schwieriger. Da gibt's nicht viel Frisches. Und muss ich mal ganz klar sagen, Bio ist, da werde ich mir auch wenig Freunde mitmachen, aber Bio ist deutlich besser. Obst und Gemüse und Pflanzen, die auf verarmten Böden nur mit Stickstoffdünger hochgezüchtet werden, sind einfach nährstoffarm. Nicht in den Makronährstoffen, wenn man da, was weiß ich, nach Stärke und Kaloriengehalt guckt, aber gerade diese Mikronährstoffe, diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die verkümmern praktisch auch in der Pflanze die Produktion in diesen Monokulturen und bei auf verarmten Böden. Also wirklich möglichst biologisch gezogenes Obst und Gemüse. Da kann ich auch weniger Rainbow essen, also sozusagen weniger Farben, habe ich letztendlich mehr davon, als wenn ich irgendwie steriles Supermarktgemüse esse, was zwar viele Farben hat, aber eigentlich inhaltsleer ist.
Absolut. Wir haben da auch, wir sind Teil, zumindest sind wir als Presse des Öfteren Gott sei Dank geladen zum Kochcampus in Österreich. Das ist so ein Zusammenschluss aus Gastronomen, Produzenten und Köchen aus der Sterne-Gastronomie auch zum großen Teil. Und da haben wir dann mal ein Karotten-Tasting gemacht. Und da wurde die Karotte, ein und derselbe Samen, in verschiedenen Böden angepflanzt. Und wir konnten dann tatsächlich eben ein und dieselbe Karottensorte probieren aus den verschiedenen Böden. Und es hat so einen enormen Unterschied gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man sich auch, also da geht es auch viel tatsächlich um Weine, und wenn man sich dann auch mal einen Unterschied, also wir hatten die Möglichkeit, einen Unterschied direkt von konventionell angebauten Wein und biodynamisch angebauten Wein zu sehen, das ist wie Tag und Nacht. Der Boden von einem biodynamischen Wein, der ist quasi schon ausgedörrt von den chemischen Stoffen, die sie da auch drauf sprühen, trocken, leblos mehr oder weniger. Und biodynamisch, das hat einfach schon optisch viel mehr Leben. Also kann man sich schon irgendwie darauf einstellen, dass sogar im Wein dann auch mehr Nährstoffe enthalten sind in der biodynamischen Version. Was ich allerdings auch noch kurz sagen wollte, weil Sie auch das Bio-Thema angesprochen haben. Ich finde, man muss da trotzdem ein bisschen aufpassen, denn ich merke das ganz oft, wenn ich einkaufen bin. Ich tendiere auch immer, Bio zu wählen. Aber ganz oft kommt dann Bio auch vom anderen Ende der Welt. Und dann frage ich mich auch, was ist jetzt besser, konventionell aus Deutschland oder Bio vom anderen Ende der Welt?
Ja, also Bio ist, würde ich sagen, per se nicht oder schon per se schlecht oder besser, oder konventionell ist nicht per se schlechter. Was weiß ich, wenn ich im eigenen Garten was anbaue, und es gibt natürlich auch Bauern und Gartenbaubetriebe, die konventionell arbeiten, also die nicht nicht biozertifiziert sind, die aber trotzdem eine vernünftige Gartenbau betreiben, da kriege ich natürlich auch sehr gute Nahrung her. Und wissen ja alle auch für die Erzeuger, diese Biozertifizierung ist relativ aufwendig und teuer. Das können viele gar nicht erstmal als Betrieb überleben. Also wir sollten durchaus, gerade wenn wir Zugang zu Märkten oder sowas haben, zu den Erzeugern direkt, auch denen, die das vernünftig machen, eine Chance geben und nicht sagen, wenn ihr nicht einen Biostempel habt, dann kaufe ich nicht bei euch. Das ist natürlich, gerade wenn ich den Erzeuger kenne, kann ich dieses Vertrauen aufbauen. Und ein Produkt, dadurch, dass es einen Biostempel hat, hat nicht mehr Inhaltsstoffe, sondern es kommt auf den Anbau an.
Ja, absolut. Und ich finde, da lohnt sich dann auch wirklich, auf den Markt zu gehen. Ich glaube, viele sind noch so ein bisschen abgeschreckt, weil man immer der Meinung ist, ja, da ist alles so teuer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn es um Saisonales und Regionales geht, dann ist man da wirklich super aufgehoben beim Wochenmarkt. Ich glaube, da hat ja mittlerweile eigentlich so Kleinstädte, sollte eigentlich jeder mal so einen Marktplatz haben, da gibt es das bestimmt wöchentlich, da einfach mal vorbeischauen und dann vielleicht auch einfach mal das Essen, die Lebensmittel riechen. Ganz oft sagt einem ja schon der Körper, was er gerade braucht. Das ist immer so meine Idee des intuitiven Essens.
Das ist ein super Hinweis, den du da gibst. Also Gemüse, Obst und Gemüse, was reich an gesunden Inhaltsstoffen ist, riecht. Nicht, dass ich war, also was weiß ich, vor einer Zeit mal im Supermarkt, da waren zwei Mädchen noch auch vor dem Obststand und ich nahm da immer die Äpfel und roch dran, ne, und die fragten, ja, wie können wir denn unterscheiden, welches gute Äpfel sind? Sag ich, ihr müsst einfach dran riechen. Wenn die Dinger nach nichts riechen, braucht ihr sie gar nicht zu kaufen. Und das ist wirklich, ich weiß noch, wie früher zu Hause meine Großmutter, wenn die Gurkensalat machte, also wenn die eine Gurke gehobelt hat, das roch im ganzen Haus. Das war also intensiv. Das hat man heute gar nicht mehr, schon gar nicht bei Supermarktgurken.
Ja, absolut. Also ich bin da auch echt dankbar. Meine Mama hat auch einen Gartenanbau und pflanzte ihre eigenen Pflanzen an. Und das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber auf dem Wochenmarkt hat man die Chance, genau sowas auch zu bekommen.
Absolut, absolut.
Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu der Frage, ob man denn da auf der sicheren Seite ist. Ist es denn nur eben so eine schlechte Lebensmittelqualität oder gibt es da noch andere Sachen, die das quasi negativ beeinflussen können?
Was meinst du genau, was negativ beeinflussen?
Also im Sinne von, ob man immer auf der sicheren Seite ist, wenn man sich bunt ernährt oder ob es einfach noch andere Einflussfaktoren gibt. Es ist ja auch ganz oft so, dass ja Krankheiten oder übermäßige Stresssituationen, das ja auch im Grunde genommen beeinflussen können, ob denn nur die Ernährung ausreicht, um entzündungshemmend auf seinen Körper einwirken zu können oder nicht?
Nein, absolut nicht. Da hast du völlig recht. Wir leben ja in einem Umfeld, was unheimlich viele Stressoren außerhalb der Ernährung sozusagen auf uns einprasseln lässt. Das geht schon mal los vom elektrischen Licht, was sozusagen nicht, weil es elektrisch ist, aber weil wir praktisch unseren ganzen Tagesrhythmus völlig verschoben haben. Wir können bis Mitternacht im hellen Licht sitzen, was absolut unnatürlich und für unseren Körper unverständlich ist, sage ich mal. Der weiß gar nicht, wann er runterfahren soll, um dann auch einen erholsamen Schlaf zu haben. Nicht? Das ist also, man sollte abends eben möglichst spätestens eine Stunde vorm Schlafen gehen, das Licht ganz stark runterdämmen, möglichst also nicht mehr auf Monitore mit Blaulicht und so schauen. Dann geht man noch, was weiß ich, möglichst vorm Schlafen gehen. Entweder guckt man sich Nachrichten an mit allen Schreckensmeldungen oder guckt aufs Handy in Social Media, ist dann noch völlig aufgebracht. Also das sind alles Sachen, natürlich ganz auch ungesunde Lebensweisen, mit denen wir uns unseren Körper enorm belasten, mit dem wir uns enorm stressen, und dass da praktisch gegen diese Attacke von allen Seiten kann ich natürlich auch mit dem Rainbow gar nicht genug anessen. Also ich muss auch an anderen Sachen etwas machen. Das ist die Ernährung ist ein Pfeiler, aber auch die Lebensweise, und da ist ganz besonders eben ausreichend Schlaf, und zwar erholsamer Schlaf. Unsere ganze Gesellschaft ist extrem schlafdefizitär, und Bewegung. Das sind nochmal zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Und auch bei der Bewegung ist eben, es ist sehr viel gesünder, öfter am Tag mal sich ein bisschen zu bewegen, als praktisch eine ganze Woche im Sessel zu sitzen und dann am Wochenende irgendwo einen Marathon zu laufen. Das ist, wenn ich jeden Tag ein paar, also was weiß ich, 30 Minuten mich möglichst auch draußen im Sonnenlicht oder im Freien, auch wenn es regnet, bewege, hat das gesundheitlich sehr viel bessere Auswirkungen als sozusagen ein Leistungspush am Wochenende.
Ich habe da auch einen Tipp, einfach mal die Musik zu Hause anmachen und durch die Wohnung tanzen. Kann man während dem Aufräumen machen, kann man während man lernt, während man alles Mögliche macht, machen. Das mache ich dann immer schön in der Früh, Fenster aufreißen, Musik an und dann erstmal bewegen, um den Körper raus, alles rauszuschütteln.
Absolut. Übrigens ein guter Hinweis, den du gesagt hast. Also ein Weg, wie wir unseren Tagesrhythmus und unser Gehirn auf einen guten zirkadianen Tagesrhythmus einstimmen können, ist, wenn wir morgens aufstehen, möglichst schnell, was weiß ich, 10, 15 Minuten direktes Tageslicht und zwar nicht durchs Fenster, das filtert schon genug raus, wirklich nach draußen gehen und auch wenn es regnet, ist das 100-mal stärker das Licht draußen als in der Wohnung und wirklich Tageslicht aufs Auge bekommen. Das ist stimmt unser Gehirn auf einen guten Tagesrhythmus ein, wo es dann abends auch sich wieder zur Ruhe begeben kann.
Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr, sehr großes, sehr spannendes Thema. Ich würde jetzt nur im Blick auf die Zeit, weil ich könnte Ihnen jetzt wahrscheinlich noch 1000 Fragen stellen, noch auf einen letzten Themenpunkt kommen, und zwar das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Da sind sehr viele überfordert. Ich persönlich bin tatsächlich auch mittlerweile überfordert, weil der Markt extrem geflutet wird von Nahrungsergänzungsmitteln, wo man die Namen teilweise gar nicht mehr aussprechen kann. Aber woran erkenne ich denn jetzt qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zum einen? Und was sollte man da auch teilweise bei der Einnahme beachten? Weil ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute kaufen sich wahllos Nahrungsergänzungsmittel und nehmen sie auch wahllos ein. Gibt es da irgendwelche Tipps? Vor allem insbesondere, was die sekundären Pflanzenstoffe betrifft.
Ja, das ist nicht ganz so trivial und einfach zu beantworten. Um da eine wirklich ideale Kombination zu haben, muss man doch schon sehr tief in die Biochemie einsteigen und wissen, was diese Stoffe machen, welche körpereigenen Prozesse oder zellulären Prozesse, welche Inhaltsstoffe wie beeinflussen. Das ist ein relativ tricky. Was man insgesamt sagen kann, ist auch hier ähnlich wie bei Eat the Rainbow, eine Kombination ist oft sehr viel wirksamer als große Dosen von irgendwo einem Wirkstoff. Und zwar natürlich jetzt nicht die Kombination hohe Dosierung von 10 Wirkstoffen oder Pillen einzuwerfen, sondern da reichen wirklich kleinere, sehr kleine Mengen, die normalerweise schon in solchen Tabletten viel, viel zu hoch dosiert sind. Gerade, das ist im Grunde genau dieses Rainbow-Prinzip, weil das sind ja dieselben Inhaltsstoffe, nicht? Die wir aus Pflanzen bekommen, die in Nahrungsergänzungsmitteln sind. Und da ist eben auch diese Kombination, wichtig und gut. Damit kann man sehr gut den Energiestoffwechsel der Zelle oder unserer Zellen verbessern. Man kann antientzündliche Wirkstoffe nehmen, also letztendlich alle Pflanzeninhaltsstoffe, was weiß ich, auch wieder das Kurkumin ist da sehr gut, viele aus Gewürzen, Rosmarin etc. Viele dieser Pflanzenstoffe sind antientzündlich. Nachteil ist, dass viele dieser Stoffe sehr schlecht vom Körper aufgenommen werden. Also das Kurkumin wird praktisch nur 0,1% dessen, was wir zu uns nehmen, gelangt überhaupt in den Körper. Okay. Deswegen haben wir uns auch mit einer Technologie beschäftigt, das zu verbessern. Aber generell kann man sagen, Kombination ist gut. Und es wird ja oft auch gesagt, man braucht gar keine Nahrungsergänzungsmittel. Es reicht die gute Ernährung, sage ich auch. Gute Ernährung ist absolut erstmal der Grundstock. Aber gerade in Zeiten höherer Belastung, und das gilt heutzutage, wie wir schon gesprochen haben, für fast jeden, und gerade in Zeiten von Krankheit oder mit zunehmendem Alter, wird es schwierig, die Mengen an diesen sekundären Stoffen zu uns zu nehmen, rein durch die Ernährung, die optimal sind für unseren Körper. Da kommen sinnvollerweise auch Nahrungsergänzungen ins Spiel. Allerdings muss man da wirklich leider ein bisschen, das kann man schwer in so einem Satz zusammenfassen. Das tut mir leid.
Das spricht ja für einen zweiten Podcast.
Ja, das ist ein ganzes Studium. Aber
Ja, das ist super
nicht, also,
spannend.
aber es gibt eben, es gibt auch gute Kombinationsprodukte. Man kann sich da ein bisschen belesen. Also, wo ich ein bisschen, da gibt es andere, die anderer Meinung sind, ein bisschen skeptisch sind, so irgendwelche, es kommt ja auch sehr aus Amerika, Megadosen von irgendeinem Wirkstoff. Und immer wieder gibt es ja die neuen Wunderwirkstoffe. Da wird jedes Jahr mal auf platt gesagt die neue Sau durchs Dorf gejagt.
Ja.
Auch viele der traditionellen Wirkstoffe sind extrem gut. Das muss nicht immer das Neueste sein. Und ein gesunder Mix ist oft und gar nicht so hoch dosieren, bringt oft am meisten.
Weil du es jetzt gerade angesprochen hast mit den ganzen neuen Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt ja auch so ganz viele Mischungen, die einfach gefühlt alles enthalten. Ich bin da ja ein absoluter Gegner davon, weil ich der Meinung bin, da sind teilweise Stoffe enthalten, die sozusagen Gegenspieler wären. Dass, wenn man sie zusammen aufnimmt, dann kann man sie nicht wirklich aufnehmen. Oder dass man beispielsweise gewisse, zum Beispiel fettlösliche Vitamine, sollte man ja mit Fett aufnehmen. Und wenn sie dann nur mit Wasser gemixt werden, dann können wir sie ja gar nicht aufnehmen. Kannst du da, also was hältst du davon? Soll man davon einfach mal die Finger auf jeden Fall lassen, von solchen ganzen Kombipaketen, oder haben die doch was Positives?
Nicht unbedingt. Also wir machen ja selber auch sehr stark solche Kombinationen, allerdings sehr auf sehr wissenschaftlicher Basis, um zu gucken, was passt wirklich zusammen. Und was du genannt hast, ist ganz wichtig, natürlich die Löslichkeit. Also also Produkte, die wir machen, haben praktisch eine Pulverkomponente. Das ist, was man in Wasser löst. Und dann kommt eine fettlösliche Komponente dazu, die in Wasser sich nicht löst, aber sowas wie Liposomen bildet. Also im Wasser praktisch Mikropartikel, die unsere Zellen sehr gut erkennen können und aufnehmen. Aber da muss man wirklich trennen. Das finde ich ein super Hinweis von dir, was eben fett- und wasserlöslich ist, das alles in einen Topf zu schmeißen, bringt oft nichts. Also das ist das eine. Jetzt habe ich den Faden für den zweiten Punkt verloren. Sorry.
Alles gut, alles gut. Waren ja auch schon viele Fragen. Gibt es denn da trotzdem so das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel, was du auf jeden Fall empfehlen könntest?
Ja, also ich würde auf alle Fälle, oder nicht auf alle Fälle, aber ich halte sehr viel von einer moderaten Substitution mit Vitamin D. Das ist ja nun alter Hut, aber ist einfach, wir bekommen zu wenig Vitamin D, auch gerade in unseren Breiten, selbst wenn wir im Sommer viel draußen sind. Man kann auch gucken, viele haben einen gewissen Unterdeckung von B-Vitaminen. Da braucht man nicht Riesendosen auch wieder, aber eine kleine Substitution ist da auch gut. Und bei den Pflanzeninhaltsstoffen würde ich auch wieder sagen, man macht, es müssen gar nicht bestimmte sein, aber hier auch wieder dieses Rainbow-Prinzip würde ich hier genauso anwenden. Extrakte von verschiedenen Pflanzen, die allgemein als gesund bekannt sind, wie Kurkumin, wie verschiedene auch aus Kräutern und Extrakte. Damit macht man nicht viel falsch, weil man gerade die Pflanzen geben ja schon, aus denen man das gemacht hat, eine gute Kombination vor. Und viele dieser Stoffe, das ist auch bekannt, wirken sehr viel besser in Kombination als Einzelstoffe. Das gilt auch zum Beispiel für Vitamine. Wenn ich auch ein Vitaminpräparat zu mir nehme, wenn ich dazu noch ein Obst esse, hat das sehr viel bessere Wirkung durch dieses Milieu, was ich dadurch erzeuge, als wenn ich nur eine Pille einwerfe.
Ah ja, das ist ja schon mal ein guter Alltagstipp tatsächlich. Weil ich glaube,
Absolut,
das machen
ja.
die wenigsten.
Genau, also ich habe auch mal ich kannte den Leiter eines der größten Vitaminhersteller der Welt und die eben Reinvitamine hergestellt haben. Und der sagte, uns ist schon seit langem bekannt, dass die natürlichen Vitamine und nicht, weil sie natürlich sind, sondern weil sie in diesem Milieu in dieser Komplexität von Inhaltsstoffen aufgenommen werden, viel effektiver sind als diese Reinsubstanzen, die wir herstellen.
Ja,
Das darf natürlich nie
interessant.
an die Öffentlichkeit kommen.
Tja, zu spät. Okay, Dann meine allerletzte Frage zu dem Thema. Danach würde ich dir die Abschlussworte nämlich überlassen. Und zwar kann man ja Vitamin D und diese üblichen Verdächtigen anhand, da kann man ja ein Blutbild machen und anhand dessen schon mal erkennen, okay, wo habe ich jetzt tendenziell einen Mangel, wo kann ich was machen? Wie ist es denn bei sekundären Pflanzenstoffen? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Kann man da irgendwas im Blut sehen oder nicht?
Man kann die natürlich, also eine Reihe kann man aus dem Blut isolieren und sehen, das allerdings nicht mit dem Standard-Bluttest, das sind dann schon aufwendige Labormethoden. Und da ist es auch bei den meisten, oder ja, gibt kaum welche, wo man optimale Werte kennen würde. Man weiß es einfach nicht. Und bei den Vitaminen weiß man es halt, oder hat man es eben so festgestellt, diese empfohlenen Tagesmengen sind ja die Mengen, die wir brauchen, damit wir nicht in wirkliche Vitaminmangelerscheinungen rutschen, also in Skorbut oder Beriberi bekommen. Das heißt aber nicht, dass das ausreicht, um gerade bei Belastungssituationen optimal mit Vitaminen versorgt zu sein. Das sind höhere Werte. Das muss man sich einfach klar machen. Also verhindern wir nur schwere Krankheiten oder wollen wir eine optimale Gesundheit?
Total. Okay, dann sage ich jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank für all diese Informationen. Und wie ich schon angekündigt habe, würde ich dir ganz gerne die Abschlussworte überlassen.
Ja, ich kann eigentlich nur mal wiederholen, auch was euer Thema ist. Esst möglichst bunt, esst möglichst frisch. Seht zu, dass ihr einmal am Tag die Sonne oder auch wenn sie hinter Wolken verhangen ist, von draußen seht und das nicht nur 2 Minuten, sondern möglichst mindestens eine halbe Stunde und genug Schlaf bekommt. Damit ist eigentlich schon der Grundstein für eine gute Gesundheit absolut gelegt.
Sehr schön. Dann sage ich danke auch an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir auch und bis dann.